Hier ist Pia von Opinory mit einer neuen Folge OMR Media. Hier unterhalte ich mich mit Menschen, Entscheidern, Gestaltern, Revolutionären oder Kritikern der Medienbubble. Und diese Woche ist das Selma Stern. Selmas Name und Gesicht ist in den letzten Monaten häufiger aufgetaucht. Sie ist nämlich Erfinderin, Initiatorin und ganz offiziell Redaktions- und Objektleiterin von Bild Politik, dem neuen Magazin, neuen wöchentlichen Magazin, das von der Bild-Familie herausgegeben wird und aktuell im Großraum Hamburg getestet wird. Es zielt darauf ab, in einer Mischung aus Economist und Seite 2 der Bild-Zeitung Themen und Stimmungen aufzugreifen, zu analysieren und zu erklären und damit nahbarer, verdaulicher und näher am Leser zu sein, als das so der aktuelle Politikmagazin hergibt. Und erwartbarerweise regnete es zum Start von Bildpolitik natürlich sehr, sehr viel Kritik, redaktionell und inhaltlich. Die Zielgruppe wurde in Frage gestellt, es wurde über die Verkaufs- und Retourenzahlen spekuliert, etc. etc. Aus Springer-Richtung heißt es dann natürlich immer, gibt nichts Konkretes, aber läuft alles super. Und ich fand es interessant, mit Selma selber dazu zu sprechen, die mir zwar weniger harte Zahlen verraten konnte, aber nochmal erzählt hat, warum es Bildpolitik geben sollte, wie diese Idee ihren Weg an den Kiosk geschafft hat und wie sie mit der Kritik umgeht, die es dafür gibt. Selma macht das Ganze in Tandem mit Nikolaus Blome, dem stellvertretenden Chefredakteur der Bild. Sie war vorher Vorstandsassistentin bei Springer und hat davor ganz medienfern als Beraterin gearbeitet. Deshalb fand ich auch ihre Freshman-Perspektive ganz interessant, mit der sie der Medienwelt begegnet, und wünsche euch hier viel Spaß. Hallo Selma, willkommen im OMR Media Podcast.
Hallo.
Du bist Objekt- und Redaktionsleiterin von Bild Politik. Was heißt das?
Wir haben bei Axel Springer ein neues Politikmagazin gegründet mit dem schönen Namen Bild Politik. Das wird aus der Politikredaktion der Bild, der meistzitierten und einer der größten Politikredaktionen, die es in diesem Land gibt, gemacht. Wir sind aktuell in einem Markttest seit 4 Wochen und probieren dieses Produkt aus, haben ermutigende erste Signale aus dem Markt und hoffen, dass wir das bald national launchen können.
Für jemanden, der das nicht mitbekommen hat, den Launch von Bild Politik, was ist das?
Bildpolitik ist ein Politikmagazin, das sich aber in einigen Punkten wesentlich von den Politikmagazinen unterscheidet, die es auf dem Markt gibt. Der erste große Unterschied, den man auch sofort merkt, wenn man es in die Hand nimmt, es ist nicht so umfangreich wie andere Politikmagazine. Es hat rund 50 Seiten jede Woche. Und was wir auch ganz anders machen wollen, ganz bewusst als andere Magazine, ist, wir haben uns von der klassischen Ressortgliederung Politik, Wirtschaft, Innen, Außen verabschiedet und gliedern unser Heft nach Ärger, Neugier und Freude. Und da zeigt sich auch so ein bisschen die Bildseele dieses Produkts. Wir wollen an die Themen ran, die die Menschen wirklich umtreiben, die sie wirklich bewegen, und das sehr komprimiert und kompakt und kondensiert für 2,50 € statt 5 € aufwärts.
1000 Fragen dazu, aber erstmal nochmal zu dir. Du kommst aus der Beratung, bist in der von der Beratung in ein traditionelles Medienhaus gewechselt.
Ja.
Why?
Ja, also die Beweggründe, die Beratung zu verlassen, sind, glaube ich, bei vielen, die das tun. Das sind ja die meisten, darauf ist so eine Beraterkarriere auch ausgelegt. Vielschichtig, aber dann doch relativ ähnlich. Ich hatte einfach nach 8 Jahren in der Unternehmensberatung das Gefühl, ich habe wahnsinnig viel gelernt. Ich habe viele unterschiedlichste Organisationen und Industrien gesehen und hatte dann irgendwann den großen Drang, mich auf eine Branche zu spezialisieren und richtig tief einzutauchen in ein Thema. Und
hattest du in der Beratung auch schon Fokus auf Medien?
Nee, ich hatte keinen Fokus auf Medien. Ich war tatsächlich in den ersten 2 Jahren habe ich alles Mögliche gemacht, querbeet. Dann habe ich mich irgendwann auf Konsumgüter und die Tourismusbranche spezialisiert. Und irgendwann dann in den letzten 2 Jahren meiner Beratertätigkeit auf den öffentlichen Sektor.
Und was ist jetzt der größte Unterschied in der so täglichen Arbeit und Zusammenarbeit zwischen BCG und Axel Springer?
Mein Berufsleben spielt sich jetzt größtenteils in Berlin ab. Das war in der Unternehmensberatung anders.
Keine Reisehickhack mehr.
Nicht mehr so viel Reisetätigkeit. Und ein großer Unterschied ist natürlich, es ist nicht mehr Projektgeschäft. sondern ich bin jetzt für ein Produkt verantwortlich und das hat eine gewisse Kontinuität, die ständig wechselnden Beraterprojekte nicht hatten.
Und wie erlebst du das im Unterschied zu BCG, wo man eben auf Projekten, die man auch niemals irgendwie erzählen darf, welches Unternehmen das jetzt gerade ist, ja, im Vergleich dazu zu so einer kontroversen Marke wie Bild zu wechseln, wo man wahrscheinlich in vielen Smalltalks erstmal mit starker Meinung dazu konfrontiert wird. Wie ist das?
Ja, das ist so. Ich muss dazu sagen, ich liebe die Bild. Ich war 2011 mal Praktikantin in der Redaktion, habe mich auch lange mit dem Gedanken getragen, Journalistin zu werden. Jetzt habe ich es auch endlich umgesetzt. Ich finde, diese kontroversen Diskussionen zu Bild sind oft ganz schnell entkräftet, wenn man mal wirklich in die tatsächlichen Inhalte einsteigt. Also ich habe oft den Eindruck, dass diese Abwehrhaltung der Marke Bild gegenüber oft historisch gewachsen ist und nicht so richtig in einer auf einer täglichen Lektüre der Bild basiert.
Ich würde sagen, ich nehme es, also das gibt es auf jeden Fall. Ich nehme es aber auch schon differenziert wahr, dass sozusagen die verschiedenen Phasen, durch die Bild geht, schon auch wahrgenommen werden und kommentiert werden. Und wenn das sozusagen in eine lautere Phase geht oder zugespitzter, dann wird das wahrgenommen und kritisiert. Wenn das in eine große Hilfskampagne oder Kampagnenrichtung und für die gute Sache geht, wurde das auch wahrgenommen. Also ich würde sagen, die ist nicht so flach, die Bildkritik, die ich wahrnehme, wo immer nur sozusagen, ja, Bild ist böse ein Zeugnis des Teufels.
Ja.
Okay, aber jetzt die Entstehungsgeschichte von Bildpolitik. Wie ist das? Du warst erst Assistentin im Vorstand und hattest da schon die Idee mit dir rumgetragen oder wie ist das Ganze geboren worden?
Genau, die Idee ist aus einem eigenen Bedürfnis heraus als Leserin entstanden, ehrlich gesagt. Ich lese selber, ich bin zwar 33 und lese natürlich meine täglichen News überwiegend digital. Trotzdem liebe ich meine Printprodukte am Wochenende und ich gebe auch gern dafür Geld aus, wenn es Produkte sind, die ein bestimmtes Leserbedürfnis erfüllen. Und ich habe mich dann irgendwann gefragt, warum habe ich hier in Berlin lebend den Economist im Abo und nicht andere deutsche Politikzeitschriften? Und ich will jetzt, also dieses Produkt, was wir hier machen, ist natürlich was ganz, ganz, ganz anderes als der Economist. Aber wir haben
bewusst?
Ja, auch bewusst. Wir haben aber diesen Vergleich gezogen, weil wir mit diesen Produkten, ich denke, das schaffen wir auch, eine gewisse analytische Schärfe und Klarheit und auch eine Klarheit von Positionen und klug durchargumentierten Positionen schaffen wollen und dabei alles, was wir für nicht notwendig oder irgendwie Beiwerk empfinden, wie szenische Einstiege, wo es eigentlich keine Szene gab, darauf komplett verzichten. Und die Idee entstand also aus diesem eigenen Bedürfnis heraus und aus der Beobachtung, dass die Bild, von die Seite 2 der Bild, die Politikseite, genau das beherrscht, was mir so ein bisschen fehlt in dieser Politikmedienlandschaft. Also eine Kürze, eine Präzision, die Fähigkeit, einen komplexen Sachverhalt auch mal in 5 Spiegelstrichen zu erklären. Und aber auch ein wahnsinnig feines, gutes Gespür für die Themen, die an dem Tag, im Fall der täglich gedruckten Bildzeitung, aber eben auch der Woche, ein feines Gespür für die Themen, die wirklich bewegen. Und da wollen wir ran.
Und welche Zielgruppe wollt ihr damit ansprechen? Ich habe verschiedene Sachen gehört. Alle, ja. Bis ja. Bildleser, die mehr wollen, bis der rechte Rand, bis also.
Ja. Bildpolitik ist natürlich ein General Interest Magazin. Es geht um Politik und es ist ein Thema, das wahnsinnig viele bewegt. Also scheuen wir so ein bisschen davor zurück, die Zielgruppe jetzt sehr, sehr stark einzugrenzen, weil es eben kein Nischenprodukt sein soll. Was wir aber schon sagen können, ist, wir wollen an eine Zielgruppe ran, die in ihrem täglichen Nachrichtenkonsum eher digital geprägt ist. Wir haben in einer Marktforschung gesehen, zum Beispiel, dass die starke Strukturierung in diesem Heft, also diese Farbkodierung nach Ärger, Neugier, Freude und die ganz klare Zuweisung der Textgattung in Meinung, Analyse und Bericht, dass das sehr, sehr gut ankommt weil man in dieser digitalen Informationsflut, die einen umgibt, eben schon auch wie Halt und Struktur und Orientierung sucht und dass ein Printprodukt auch heutzutage noch sehr gut liefern kann.
Und das Ganze ist jetzt vor einigen Wochen losgegangen. Mhm. Wie läuft es?
Ganz gut. Wir sind zufrieden. Also es ist wäre natürlich nach 4 Wochen viel zu früh, irgendwelche Rückschlüsse zu ziehen. Wir sind mitten in der Testphase. Wir wollen auch ganz bewusst in den ersten Wochen und Monaten dieses Tests auch experimentieren und schauen, was gut ankommt und wo es gut ankommt.
Auf welcher Ebene experimentiert ihr da?
Also zum Beispiel, wenn man sich die 4 Cover anguckt, die wir jetzt rausgebracht haben, die sind schon sehr unterschiedlich. Und ich glaube, das fällt auch auf den ersten Blick auf. Also das erste Cover und jetzt das letzte ist lauter, ist auffälliger, ist wahrscheinlich auch stärker in so einem klassischen Bildduktus formuliert, während wenn das zweite und das dritte irgendwie eher ruhiger ist, mit anderen Farben arbeitet. Das zweite hatte so ein helles Cover. Und das machen wir ganz bewusst einfach, um zu gucken, was gut ankommt.
Und nochmal zur Entstehung. Also du hast es gepitcht aus einem eigenen Bedarf heraus und da eine Lücke im Magazinmarkt sehend. Welche Ziele sind jetzt an diesen Test geknüpft? Also was möchte die Bildmarkenfamilie damit erreichen und was sind die Kriterien, nach denen ihr entscheidet, läuft oder läuft nicht?
Das ist ehrlich gesagt leider sehr, sehr einfach. Wir wollen einfach Hefte am Kiosk verkaufen. Das ist im Moment das einzige KPI, was uns hier interessiert und darauf richten wir alles aus.
Welche Benchmark habt ihr da?
Also die vergleichbaren Magazine, die es da draußen so gibt, aber wir orientieren uns nicht so stark an Marktbenchmarks, sondern haben einfach für uns intern durchgerechnet, Kosten-Nutzen-Rechnung aufgestellt und durchgerechnet, ab wann es sich lohnen könnte. Und da scheinen wir, wenn man den ersten Marktzahlen glauben kann, on track zu sein.
Und was hat jetzt bisher im Test sehr gut und was hat nicht gut funktioniert oder gar nicht funktioniert? Oder an welchen Änderungen arbeitet ihr jetzt gerade?
Wir arbeiten immer wieder daran, dieses Konzept Ärger, Neugier, Freude, Meinung, Analyse, Bericht so klar und so scharf und so trennscharf wie möglich zu machen. Das ist ein Punkt und wir variieren, das sieht man, wenn man sich das Heft anguckt, natürlich auch oft die Temperatur der Frage oder auch mal die Textstruktur, wie er aufgebaut ist, wie ein Text aufgebaut ist, wie viele Zwischenzeilen es da gibt, wie stark der auch optisch strukturiert anmutet. Also mit diesen Faktoren experimentieren wir und werden dann auch zu gegebener Zeit eine Marktforschung machen und Käuferinnen und Käufer befragen.
Habt ihr schon Rückmeldungen dazu, wie die Ressortanteilung ankommt?
Die scheint sehr gut anzukommen. Aha. Das ist echt interessant. Also wir bekommen immer wieder Leserzuschriften, was für uns auch in der Themenfindung ehrlich gesagt wahnsinnig wichtig ist, diese Rückkopplung zum Leser zu haben. Wir hören immer wieder, das ist eine originelle Einteilung und interessanterweise ist es eine Einteilung, die halt funktioniert. Also bei Politik, Wirtschaft, Innen, Außen kann man eigentlich bei fast jedem Thema, das im Moment die Deutschland und die Welt bewegt, sagen, die Ressorteinteilung funktioniert nicht so richtig. Aber wenn wir uns Aspekte aus diesen Themenblöcken rausgreifen, die das Land gerade ärgern oder neugierig machen oder freuen, dann funktioniert es einfach wunderbar. Also wir haben uns ganz selten bei Themen gefragt, oh Gott, was machen wir denn jetzt damit? Ist das jetzt Ärger? Ist es Neugier? Ist es Freude? Also es ist,
es funktioniert. Und das finde ich super spannend, dass es für euch so klar ist. Bei mir würden viele Themen einfallen, wo ich sagen würde, keine Ahnung, Hamburger Forst zum Beispiel, ist ein bisschen älter, aber hat mich irgendwie eigentlich als Thema, als Debatte gefreut. Es hat wahnsinnig viele Leute geärgert, natürlich. Und da ist es nicht so klar, wo man das einordnet.
Ja.
Aber
du hast die Antwort ja gerade selber gegeben. Also je nachdem, welchen Aspekt du da beleuchtest, kannst du dich natürlich drüber freuen oder drüber aufregen. Du kannst dich drüber aufregen, dass es unnötigen Vandalismus gab in diesem Zusammenhang. Du kannst dich drüber freuen, dass es dass es diese gesellschaftliche Debatte gibt. Und ein Beispiel, was in diese Kerbe schlägt, ist als das Abtreibungsgesetz, das Werbeverbot gelockert wurde. Auch da gibt es die einen, die sich drüber geärgert haben, die einen, die sich drüber gefreut haben. Und wir haben draus gemacht, egal auf welcher Seite dieses ideologischen Furors man steht, wir können uns alle drüber freuen, dass die GroKo sich hier zu einer Entscheidung durchgerungen hat. Mhm. Nicht wegen des Furors, sondern trotz des Furors.
Jetzt sozusagen so zu den Zahlen, die an den Tests gekoppelt sind. Mhm. Wie sehen jetzt die ersten Ergebnisse aus? Also wie viel habt ihr verkauft bisher?
Ja, das können wir noch nicht offiziell kommunizieren. Aha. Wir sind aber sehr zufrieden mit den ersten Ergebnissen, die wir da sehen.
Welches Heft lief am besten?
Auch das kann man noch nicht so wirklich sagen.
Und du bist in deiner Rolle, bist du ja als, was ein geiler Titel ist, Objekt- und Redaktionsleiterin. Also du bist redaktionell involviert. Du hast aber, glaube ich, auch dich um die Anzeigenverkäufe mitgekümmert, oder? Also du machst ja alles.
Ja, das ist die Jobbeschreibung. Also Objektleitung bedeutet, ich bin auch verlagseitig für diesen Titel verantwortlich und dazu gehört alles von Logistik über Druck bis hin zu Anzeigenverkäufen.
Du kannst wahrscheinlich nicht sagen, wie teuer das ganze Projekt bisher war, aber um so eine Größenordnung zu bekommen, wie groß ist das Team, was an Bildpolitik arbeitet?
Frustrierende Antwort, aber leider wahr. Das ist auch schwer zu sagen, weil dieses Team sich größtenteils aus der bestehenden Politikredaktion der Bild speist. Also wir haben ein kleines Kernteam, das sich die Mehrheit ihrer Zeit Bildpolitik widmen können, aber auch die haben noch andere Aufgaben in der Redaktion, so dass wir uns immer mal wieder die Leute zusammen.
Eure Redakteure bekommen dann den Auftrag, eine Geschichte, an der sie sowieso arbeiten, die noch einmal für Bildpolitik weiter aufzuarbeiten.
Zum Beispiel entweder so oder wir, das ist dann oft der Fall, wenn Bildpolitik als Autor vor einem Artikel steht, da sind das oft Fälle, in denen wir viel online oder im Blatt zu einem bestimmten Thema hatten und wir das dann als Kernredaktionsteam so zusammengemischt haben, dass das ins Magazin passt.
Inwiefern ergänzen so die Inhalte oder knüpfen an bestehende Bildinhaltgeschichten an? Oder ist das auch ein Ziel davon?
Ja, das tun sie schon bis zu einem gewissen Grad. Wir sehen natürlich auch bei Bild.de und auch im Blatt, welche Themen gerade aktuell sind, welche Themen die Menschen gerade bewegen und darauf stützen wir natürlich auch die Auswahl der Themen. Aber die Idee ist natürlich auch, dass wir von der Expertise und von den Recherchen natürlich auch der Bildkollegen hier profitieren.
Mir ist aufgefallen, als ich das erste Magazin in die Hand genommen habe, dass ich einfach auch durch das starke Branding Bildpolitik war meine Wahrnehmung total gefärbt sozusagen. Es war ja auch sozusagen wahrscheinlich, dass die erste Ausgabe war sehr so bildig und laut und drauf und habe mir aber gedacht, wenn das jetzt anders heißen würde, würde ich das wahrscheinlich anders angucken. Inwieweit war das in der Konzeptphase ein Thema für euch, wie sehr ihr das mit der Bildmarke verseht oder ganz davon loslöst?
Ja, wir haben beides konzipiert. Wir haben in der Marktforschung letzten Sommer den Fokusgruppen beide Varianten gezeigt und waren selber überrascht, wie klar die Resonanz war. Die Leute sagten mir, es ist Bild, ihr seid Bild. Und wenn ihr für Klarheit stehen wollt, wie ihr Bild für Klarheit und Präzision auch steht, dann könnt ihr nicht mit einem kryptischen Kunstnamen daherkommen, sondern dann müsst ihr schon draufschreiben, was drinsteht. Und das ist nun mal Bild und Politik.
Was waren die alternativen Namen?
Q12 war im Rennen.
Ja.
Das fand ich sehr elegant, wunderschön, sah auch super aus.
Q-Fragen-Questions.
Genau, es stand für die Fragen. Dummerweise hat sich das nicht jedem sofort erschlossen und es muss dieser Titel. Wir haben auch noch andere Namen ausprobiert und auch unterschiedliche Variationen mit diesem Bild-Logo. Also wir hatten sogar Bild dir deine Meinung mal überlegt als Titel, aber das war dann zu sehr Werbeclaim.
Hattest du einen alternativen Namen als Favoriten, der es nicht geworden ist?
Ich war immer für Bildpolitik.
Okay.
Das war auch die erste Idee.
Wir haben gerade Fragen erwähnt. Erzähl nochmal dieses redaktionelle Konzept von Fragen und Überschriften. Was ist die Idee dahinter?
Ja. Wir setzen, wie gesagt, voraus, dass unsere Leser die Nachrichten mitverfolgen, die Keywords kennen und gehen davon aus, dass am Ende einer Woche, wir kommen freitags immer raus, noch Fragen offen sind. Das heißt, die große Kunst oder der Anspruch, den wir an uns selbst stellen, ist genau die Fragen zu treffen, die Menschen am Ende des wöchentlichen News-Cycle noch umtreiben.
Wie geht ihr da vor? Ist das sozusagen euer eigenes journalistisches Gespür? Oder wie legt ihr das Ohr an die Fragen der Leser?
Das ist natürlich zum ganz großen Teil die blattmacherische Kunst, die gerade die erfahrenen Bildredakteure wirklich perfekt beherrschen. Wir versuchen aber natürlich auch, das so datengestützt wie möglich zu machen. Man kann natürlich ganz klar an Statistiken sehen, welche Themen gerade heiß sind.
Ja.
Aber dann wirklich genau die Frage zu formulieren, die sich eine Mehrheit oder zumindest ein großer Teil der Bevölkerung stellt, ist absolut die journalistische Kunst, auf die es hier ankommt.
Ich habe noch eine Frage zur Zielgruppe. Nämlich, wenn es sozusagen geht, die Frage zu finden, die breite Bevölkerung anspricht. Du bist ja erstmal im Konzept von dem Ganzen von dir ausgegangen. Aber du bestehst ja jetzt nicht für die große, breite Bevölkerung, sondern bist wahrscheinlich sozusagen also privilegierter als besser ausgebildet und so weiter als eine restliche Masse. Wie sehr geht ihr jetzt tatsächlich in der redaktionellen Gestaltung nach so dem Massengeschmack, den die Bild trifft und der Zielgruppe, die zwischen Seite 2 der Bild und Economist eine Lücke sucht und ein Informationsmedium? Es sind ja zwei unterschiedliche Zielgruppen einfach.
Das stimmt. Bis zu einem gewissen Grad passiert das automatisch oder muss es passieren, weil das ja ein Wochenmagazin ist und die Bild ein tägliches Medium.
Ja.
Das heißt, der Duktus der Fragen, der nachrichtliche Charakter der Themen ist natürlich per Definition ein anderer. Ich finde, der Reiz dieses Magazins liegt genau darin, dass wir diese Brücke schlagen. Also dass es noch eine stark im Boulevard verwurzelte Seele hat, dieses Magazin, was wir aber auch Zielgruppen zugänglich machen wollen, die vielleicht grundsätzlich gar nicht Tageszeitung lesen, die aber vielleicht auch sonst andere Medien lesen und sich aber heimlich oder auch nicht heimlich eben die Kürze und die Präzision und auch die Meinungsstärke der Bild manchmal wünschen.
Mhm. Als es losgegangen ist mit Bildpolitik, gab es ja erstmal relativ unüberraschend viel Gegenwind. Was ist in diesem Kanon der Kritik, der da angestimmt wurde, was ist da bei dir hängen geblieben? Wo hast du gedacht, ja, stimmt? Und wo hast du gedacht jetzt, come on?
Ich habe ganz oft gedacht, come on, Leute, bitte lest das Heft, bevor ihr drüber schreibt. Mir war natürlich vorher klar, welche reflexhaften Reaktionen darauf kommen würden, einfach weil da vorne Bild draufsteht. Ich muss aber sagen, mich hat die Virulenz der Kritik, die nicht eine Kritik an diesem Magazin war, sondern eine Kritik an der allgemeinen Bildmarke, war schon sehr überrascht. Und ich finde es symptomatisch für eine Debattenkultur in diesem Land, die nicht mehr ganz in Ordnung ist. Also es scheint wie bei den meisten Themen unmöglich zu sein, über ein Thema zu streiten, ohne sich einem Lager zugehörig zu gefühlen.
Hast du aber diese virulente Bildkritik aus einer so medienjournalistischen Ecke wahrgenommen oder aus der breiten Öffentlichkeit? Oder aus welcher Ecke kam der Wind am heftigsten?
Der Gegenwind kam schon stark aus der aus der medienjournalistischen Richtung.
Ich habe aus der medienjournalistischen Richtung so ein paar Kritiken festgehalten und mich würde interessieren, was du dazu sagst. Erstmal ein Thema, über das wir auch schon gesprochen hatten, wurde bemängelt, die geringe Anzahl von Seiten und die dünnen wenigen Seiten, die für 2,50 Euro verkauft werden. Was sagst du dazu? Ja.
Auch da darf sich natürlich jeder sein eigenes Urteil bilden, aber wenn wir mit diesem Papier und diesem Konzept am Kiosk punkten, dann entscheidet letztendlich der Leser, ob das Papier gut genug ist oder nicht. Wir haben dieses Papier so ganz bewusst gewählt. Wenn man sich mal englischsprachige Politikmagazine anguckt, wie den Economist oder Time oder Newsweek, das ist genau die Papierqualität und die Preisklasse ist da sogar nochmal eine andere. Also ich glaube, das ist eine Gewöhnungsfrage auch.
Ein Fragezeichen, was aufgeworfen wurde in so verschiedenen Kommentaren dazu, das war das das Experiment Fußballbild gerade eingestellt wurde. Warum wirft man dann ein neues Printmagazin auf den Magazinmarkt, wenn dann gerade so eine Erfahrung damit gemacht hat?
Fußballbild war ein ganz anderes Produkt. Das war eine tägliche Fußballzeitung. Das Einzige, also zwei Dinge verbinden diese beiden Produkte, die Marke Bild und die Tatsache, dass sie gedruckte Medienprodukte sind, aber da hört es halt auch schon auf. Also das eine war eine Fußballzeitung, das hier ist ein Politikmagazin und ich glaube, das sind einfach zwei völlig verschiedene Märkte, auch mit ganz unterschiedlichen Marktdynamiken.
Gab es bei der Fußballbild-Geschichte irgendwelche Learnings, die ihr jetzt in die Bildpolitik integriert?
Absolut. Bei der Fußballbild wurde auch schon viel experimentiert, getestet und das machen wir jetzt auch.
So, dann das mit einem Politmagazin dieser Strickart namhafte Anzeigenumsätze zu erzielen sind, glaubt bei den Verantwortlichen niemand so recht. Keine Ahnung, was stand. Du bist selber beteiligt, was sagst du?
Ich habe es auch gelesen. Gut, also sollen die gerne spekulieren, aber wir haben Anzeigen im Heft. Also.
Dann, das fand ich, geht eher in Richtung allgemeine Bildkritik, ja, die ich aber immer wieder bei mir selber wahrnehme als Reaktion, dass sozusagen, das Magazin nutzt oder schürt die Frustration der Rechtspopulisten über einen unfähigen und untätigen Staat. Wo ich das auch gedacht habe, war, dass ihr mit Ärger anfangt. Und dann natürlich sozusagen so Emotionen verstärkt als abmoderiert.
Wir haben auch überlegt, in welche Reihenfolge wir diese Emotionen bringen und haben dann auch basierend auf den Erkenntnissen aus der Marktforschung gesagt, wir fangen mit den Ärgerthemen an und hören dann mit dem schönen Freudegefühl
auf. Weil sie reinziehen und Dynamik schaffen.
Ja, oder? Und weil sie natürlich auch bewegen. Und ich muss sagen, ich finde diese Begriffe wie Rechtspopulismus, das will ich einfach entschieden zurückweisen, weil da, wenn man mal nachfragt, was damit eigentlich ganz genau gemeint ist und was an einem bestimmten Thema hier rechts oder links sein soll, dann hört die Diskussion halt auch ganz schnell auf. Also es ist eine, das finde ich so besorgniserregend an dieser Diskussion, dass man sich gegenseitig irgendwelche Labels zuweist, die dann ganz schnell bröckeln, wenn man sich das Ganze mal im Detail anguckt.
Das geht mir geht's aber in meiner eigenen Wahrnehmung, Markenwahrnehmung auch gar nicht so sehr um rechts oder links extrem, aber um das sozusagen Aufbäumen von Gefühlen und Emotionen. Und ich so denke, in einer Zeit wie gerade ist ein bisschen abmoderieren und runtertemperieren eigentlich konstruktiver oder besser oder schafft klarere Köpfe, um mit den tatsächlich faktischen bestehenden Problemen umzugehen.
Ja, das ist ja genau das, was wir mit diesem Konzept erreichen wollen. Wir wollen diese Emotionen, die ja da sind, aufgreifen und analysieren. Und das sieht man, glaube ich, bei den meisten dieser Texte in der Rubrik Ärger, dass wir die ärgerliche, verärgerte Frage, die sich viele stellen, formulieren und dann das Problem auseinandernehmen und hoffentlich auch damit zu einen klugen Beitrag zur Debatte leisten.
Du machst das Ganze zusammen mit Nikolaus Blome oder ihr seid beide, ihr leitet das Ganze. Wie ist da eure Aufgabenverteilung untereinander?
Wir sind beide Redaktionsleiter. Wir ergänzen uns wunderbar in dieser Rolle. Nikolaus ist einer der profiliertesten Politikjournalisten im Land. Ich bin da als junge Quereinsteigerin dazugekommen und habe zusätzlich noch die Objektleitung, also die wirtschaftlichen, die kaufmännischen Aufgaben inne. Und das funktioniert, da funktionieren wir wunderbar als Team.
Wie viel, also du machst es 120% Vollzeit?
Ja. So ungefähr.
Und er auch oder er hatte, oder wie viel Zeit steckt er da, kann er da tatsächlich reinstecken?
Er ist nach wie vor Politikchef der Bild.
Genau.
Und wir, ich sag's mal so, wir stecken beide ungefähr 120 oder noch mehr Prozent unserer Arbeitszeit da rein. Aber es macht auch Spaß.
Und als also relativ frisch in so einen redaktionellen Verantwortungsposten kommt, mhm, was sind Punkte, wo dir dein Erfahrungshorizont aus 6 Jahren Beratung in verschiedensten Industrien hilft?
Es ist zum einen, glaube ich, eine gewisse Stressresistenz. Weil wenn einem Unternehmensberatung was beibringt, dann ist es in neuen, völlig unübersichtlichen, chaotischen Situationen cool zu bleiben und aus der Fragmentierung um dich rum irgendwie Struktur zu schaffen. Das hilft enorm. Und was, glaube ich, auch hilft, ist, die journalistische Arbeit ist von der Beratertätigkeit inhaltlich, ehrlich gesagt, also nicht inhaltlich, sondern methodisch gar nicht so weit entfernt.
Wirklich?
Was meine ich damit? Du kommst als Unternehmensberater in einen völlig neuen Kontext, hast ein begrenztes Zeitkontingent von irgendwie zwischen 2 Wochen und 3 Monaten und musst dich einer unbekannten, schwierigen Frage nähern und musst aus unterschiedlichsten Informationen, die du aus unterschiedlichsten Ecken kriegst, eine Storyline machen. Wir sprachen ja auch in der Beratung immer von Storylines. Und ob du das jetzt in einer PowerPoint-Präsentation umsetzt oder in einem journalistischen Text, ich glaube, diese Herangehensweise und der Spirit ist gar nicht so unähnlich.
Was waren Momente, wo die Fähigkeit, einen kühlen Kopf zu bewahren, am meisten dir zunutze wurden?
Ja, als es dann ernst wurde und wir dann die ersten Redaktionskonferenzen hatten und merkten, okay, wir haben jetzt eine Deadline und wir müssen jetzt dieses erste Blatt produzieren und müssen statt in helle Aufregung zu verfallen, unsere Woche so strukturieren, dass das alles reibungslos läuft. Und das hat dann auch funktioniert. Also wir haben nach 4 Wochen eigentlich recht eingeschwungene Prozesse.
Aha, krass. Und es gibt aber bei so einem Geburtsprozess ja immer Momente, immer Komplikationen. Wo waren die und wo wurde es dir am heißesten?
Das ist eine gute Frage. Es ist am laufenden Band heiß. Also die Fieberkurve wächst so Montag, Dienstag, Mittwoch langsam an, weil wir Mittwochabend Redaktionsschluss haben und Donnerstag und an Freitagen können wir uns ein bisschen sammeln, anfangen, das nächste Heft zu planen, auch schon mal die Texte schreiben, die jetzt nicht super wochenakut sind, die sich nicht erst am Montag oder Dienstag ergeben. Ich find's wahnsinnig inspirierend. Ich komme immer wahnsinnig müde nach Hause und es ist immer furchtbar anstrengend, aber am Ende ist es, am Ende gibt mir das Ganze mehr Energie, als es zieht, obwohl es 120% Einsatz bedeutet.
Und wenn jetzt diese Testphase, die in einem Bereich Großraum Hamburg läuft, wenn die erfolgreich abgeschlossen wird, was ich glaube ich, der Test geht erstmal mehrere Monate, ne? Ja. Wenn ihr da zu einem Punkt kommt und sagt, ja, läuft weiter, ist gut, was ist so deine langfristige Bildpolitik-Vision? Soll das ein Magazin bleiben, was sich inhaltlich vielleicht noch weiterentwickelt oder denkt ihr da auch über verschiedene Medienplattformen und inhaltliche Weiterentwicklung?
Also in erster Linie geht es uns hier darum, wirklich den Beweis anzutreten, dass ein Printprodukt funktionieren kann. Mhm. Das ist das Wichtigste. Ich will nicht ausschließen, dass wir dieses Produkt auf digitalen Kanälen ganz anders pushen, dass wir vielleicht auch eine noch stärkere Integration von Bildpolitik und Bild.de hinkriegen, obwohl das ja jetzt schon so läuft, dass einige Inhalte aus Bildpolitik dann auch auf Bild.de laufen.
Lohnt doch wahrscheinlich vor allem aber auch im Hinblick auf Bild Plus Abos möglicherweise.
Hoffentlich,
oder?
Ja, klar. Das Das wäre natürlich wunderbar, wenn wir mit diesem Printprodukt auch einen Beitrag für unsere digitalen Kollegen leisten könnten.
Und sonst sozusagen, klar, man möchte sozusagen ein erfolgreiches, profitables Printmagazin etablieren. Mhm. Aber vor allem, wenn dann sozusagen so die Mutter von so einem Baby ist, da geht das natürlich weiter, oder? Wo, in welche Richtung man denkt. Also was das, was da in dem innerhalb der Bildpolitik-Familie noch möglich wäre. Was sind so die Ideen, die du, wenn du gerade, weiß nicht, sehr, sehr müde Geistesblitze hast oder sowas, was sind so die Ideen, die kommen?
Ich denke dann immer drüber nach, was aus so einer Bildpolitik-Marke dann noch werden könnte, wenn wir das national ausrollen. Ich hoffe, dass wir mit dieser Marke Bildpolitik irgendwann für kluge Debatten und vor allem auch für klugen Streit stehen. Und wer weiß, was man dann daraus noch machen kann. Also wenn man sich andere Medienmarken anguckt, dann geht das oft auch über das reine Printprodukt oder Digitalprodukt hinaus. Aber es ist wirklich, es ist jetzt wirklich noch zu früh, um über solche Sachen nachzudenken. Also vielleicht nochmal eine Erklärung, warum uns dieser Print-Aspekt hier so wichtig ist. Mhm. Die Idee entstand auch aus einer Beobachtung von zwei Widersprüchen in diesem Printmarkt. Mhm. Der erste Widerspruch ist, die Zeiten sind so politisch wie selten zuvor und gleichzeitig rauschen die Auflagen der etablierten Printmagazine stärker und schneller ab als die anderer Magazingattungen. Und wir haben uns gefragt, wie kann das eigentlich sein? Beziehungsweise liegt das nur an der Tatsache, dass es gedruckte Magazine sind? Oder liegt es vielleicht auch an der Tatsache, dass es einen anderen Bedarf im Markt gibt für ein anderes Printprodukt?
Rutschen wirklich politische Magazine schneller ab als Tageszeitungen?
Nee, nicht als Tageszeitung nicht unbedingt. Das ist, glaube ich, nochmal ein ganz anderer Markt, auch mit einer anderen Herausforderung.
Aber im Magazinmarkt sind politische Magazine,
haben sie am schwersten. Nicht die Best-Performer. Ja. Und es gibt auch immer wieder profitable Neugründungen im Magazinmarkt. Aber es sind, also die überwältigende Mehrheit sind Lifestyle-Titel und nicht so sehr politische Titel. Mhm. Und da wollen wir jetzt wohl die Hypothese testen, dass das halt nicht nur an der Tatsache liegt, dass es gedruckte Produkte sind, sondern dass es vielleicht auch daran liegt, dass bestimmte Bedürfnisse im Markt noch nicht erschlossen werden. Und ich glaube, ein Bedürfnis, und das erkenne ich an mir selber und habe ich auch in meinem Bekanntenkreis immer wieder gehört, dass ein kurzes, kompaktes Magazin, das to the point ist, das in dem nur das drinsteht, was wirklich interessiert, dass es durchaus eine Chance haben könnte. Und der andere Widerspruch, den man auch an den Marktdaten beobachten kann, wenn man sich mal genauer anguckt, die Leserschaft der Politikmagazine, die es heute gibt, ist etwas älter im Schnitt als die Leserschaft von Sport-, Lifestyle-, Modemagazinen. Mhm. Und ich weigere mich einfach zu glauben, dass meine Generation so unpolitisch ist, dass sie nur Lifestyle- und Modemagazine gedruckt liest und keine Politikmagazine. Also irgendwas stimmt da nicht. Irgendeine Lücke ist in diesem Markt.
Interessant. Ich würde mir vorstellen, dass es nicht so ist, dass unsere Generation weniger sich mit diesen Inhalten beschäftigt. Aber der Kaufmoment des Magazinkaufs ist häufig so ein Headspace-Leisure-Moment, wo man auf Berieselung geht. Also wenn man auf einen Flug oder auf eine Zugfahrt geht. Und dass da häufig der Griff zu so seichten Lifestyle-Material geht, statt zu etwas, was dich herausfordert, weil es nicht sozusagen Teil deines Informations-Schwarzbrots ist. Das bekommst du halt irgendwie über deine Twitter-Timeline. Ja. Und dass da eine Herausforderung liegt, sozusagen diesen Moment abzugreifen, wo man eine Kaufbereitschaft für ein Magazin mitbringt und dann aber nicht die super soft Richtung, sondern die bisschen herausfordernde Richtung zu initiieren.
Absolut. Deswegen wollen wir dieses Magazin auch so leicht und konsumierbar wie möglich machen. Mhm. Ich finde es persönlich weniger anstrengend zu lesen als lange, komplizierte, womöglich noch mit ganz vielen Fremdwörtern ausgestattete Texte über Politik.
Ich finde es auch weniger anstrengend zu lesen als den Economist. Ich mag den Economist auch sehr gerne. Ja. Aber it's always a challenge. Aber
den schaffen wir noch nicht ganz.
Ja, ja,
ja, ja, genau. Und wir wollen den Leuten, und das ist jetzt unabhängig von der Altersgruppe, dieses schlechte Gewissen ersparen, dass man sich ein Magazin gekauft hat und das ungelesen in der Ecke liegt, weil es einfach zu lang oder zu kompliziert ist.
Dann, Selma, habe ich jetzt hier noch auch unter anderem auch zu Bildpolitik noch ein paar Kurzfragen. Mhm. Rapid Fire, das heißt, du antwortest einfach sehr kurz Rapid oder mit Fire. Einem Wort.
Wie unsere Fragen auf der letzten Seite.
Genau, ich habe sie nicht von euch geklaut.
Also muss ich jetzt nicht beantworten, welcher...
Ich sag dir, was du beantworten musst. Du musst zum Beispiel beantworten, was dein Lieblingsformat in der Bildpolitik ist.
Ich liebe diese Fragen auf der letzten Seite.
Okay, geil. We are on it. Okay, dein erinnerungswürdigstes Erlebnis im Springer Fahrstuhl.
Ja, als ich neben Pietro Lombardi stand.
Geil. Hast du ihn angesprochen?
Nein, er hat viel erzählt. Es war eine lange Fahrstuhlfahrt. Ich erinnere mich nicht an die Details, aber es war denkwürdig.
Stern oder Fokus?
Stern.
Bildpolitik in einem Satz.
Kurz, kantig, kompakt, klug.
Wow, hast du es gerade aus der Hüfte geschüttelt?
Ja, die Begriffe haben wir tatsächlich schon mal benutzt, um Bildpolitik zu beschreiben. Aber schöne Begriffe.
Print oder digital?
Beides.
Oh, okay.
Muss ich mich entscheiden?
Nee, du musst dich nicht entscheiden. Na doch, komm, entscheide dich.
Print.
Okay. Die zutreffendste Kritik an Bild, nicht Bildpolitik, Bild.
Sehr, sehr laut.
Was ist, schlimmer ist ein bisschen doof, aber doch okay. Was ist schlimmer, die Hitler-Tagebücher oder Relotius-Geschichte? Oder folgenschwerer?
Folgenschwerer. Ich glaube, da muss jetzt noch ein bisschen Zeit vergehen, bis man das beurteilen kann. Aber Relotius ist schon heftig. Es hat schon sehr, sehr viel Glaubwürdigkeit erschüttert, weil es von innen kam und weil es so breit war, weil es so viele Geschichten waren, weil es so viele unnötig erfundene Details waren. Da ist vielleicht dann das Misstrauen ein bisschen breiter gestreut.
Welche Bildschlagzeile würdest du gerne in diesem Jahr sehen?
Bildpolitik ist das erfolgreichste Politikmagazin Deutschlands.
Okay. Es zählt. Das überraschendste, irritierendste oder unerwartetste, womit du in der Medienbranche bisher konfrontiert wurdest?
Die Intensität und die Emotionalität der Debatten.
Debatten innerhalb der Bubble oder?
Mhm. Okay. Ja. Ja, also diese Bubble kannte ich vorher nicht. Das hat, glaube ich, auch seine guten Seiten, aber es ist schon sehr heftig, mit welcher Intensität diskutiert wird.
Das Geile ist, man muss das ja nicht so krass ernst nehmen, weil es lesen ja sowieso wiederum nur die Bubble-Leute.
Ja.
Und die breite Masse nimmt es überhaupt nicht wahr.
Ja.
Du bist Bundeskanzlerin. Was machst du als erstes?
Das Bildungswesen zentralisieren.
Danke, Merkel, für?
Für Stabilität und Wohlstand.
Dein bester Moment bei Springer bisher?
Zwei Momente. Als beschlossen wurde, dass wir Bildpolitik machen und als ich die erste Bildpolitik in der Hand hielt.
Mhm. Warte, noch eine Frage hier zum Beschluss. War das dann irgendwie, du hast das vorgestellt, du hast es gepitcht, dann wurde es wahrscheinlich nochmal offiziell gepitcht, dann wurden sich Gedanken gemacht und dann kam eine E-Mail oder wie lief das?
Das war dann eine Vorstandssitzung, in der das beschlossen wurde.
Mhm.
Es fing an mit einem dreiseitigen Konzeptpapier, das ich meinem damaligen Chef Jan Bayer geschickt habe. Und er sagte, interessant, verfolgen Sie das mal weiter. Und irgendwann war ich dann war ich dann bei Nikolaus Blome. Wir haben das gemeinsam weiterentwickelt, haben Dummies produziert, eine Marktforschung gemacht. Und dann merkten wir alle, dass da irgendwas drin zu sein scheint in dieser Idee.
Selma, dann weiter viel Erfolg mit dieser Idee.
Danke. Danke dir.
Das war Selma. Mich interessiert natürlich weiterhin euer Feedback, Kritik und Anregungen. Mich interessiert, wen ihr hier gerne im Interview sehen würdet, hören würdet. Und natürlich interessieren mich auch Reviews und Bewertungen auf iTunes, Spotify oder wo auch immer das ihr das hier hört. Please share. Danke fürs Zuhören. Bis in 2 Wochen. Ciao.